Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Sibylle Schönemann, Filmregisseurin. Ihr Leben hat sie so ungefähr halbe in der DDR und dann in West, später in Gesamtdeutschland verbracht. Sie stammt aus Brandenburg, erlebte fast ein Jahr Haft im DDR-Gefängnis nur wegen eines Ausreiseantrags. Und kurz nach dem Mauerfall drehte sie einen Dokumentarfilm, der zu den wichtigsten DDR-Film überhaupt gezählt wird, Verriegelte Zeit. Sibylle Schönemann ging auf Spurensuche ihrer eigenen Haftzeit und suchte nach den Menschen, die ihr das angetan hatten. Ein Film, der eine persönliche Geschichte erzählt und zugleich die Wirkungsweise eines ganzen Systems offenlegt. Herzlich willkommen, Frau Schönemann. Grüß Sie.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Schönemann, wir sind ja in erinnerungsschwangeren Monaten, 30 Jahre Mauerfall, am Mittwoch ist es 30 Jahre her, dass Tausende die Stasi-Zentrale gestürmt haben. Auch Ihr Film ist in diesen Monaten wieder gezeigt worden. Mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen sehen Sie ihn heute?
Ich freue mich, ihn zu sehen. Ich bin total erstaunt, dass er noch so frisch ist, dass er dieselbe Wirkkraft hat wie am Anfang. Das ist was, was man nicht bewusst herstellen kann. Sowas passiert einfach. Ich wollte damals den Film unbedingt machen. Aber ich habe weder damit gerechnet, dass es ein Erfolg wird, ein großer Erfolg wird. Ich habe nur gehofft, dass ich ihn anständig über die Bühne kriege und dass es ein halbwegs guter Film wird. Und das ist gelungen.
Lang her, wir schauen gleich zurück und trotzdem immer noch aktuell dieser Film. Sibylle Schönemann und ihr Mann Hannes wurden 1985 nach Westdeutschland freigekauft von ihrer verriegelten Zeit im Gefängnis, die ihr Leben in ein davor und ein danach wohl auch teilte. Davon wird sie uns erzählen hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Frau Schönemann, warum wollten Sie eigentlich unbedingt nochmal dahin zurück in dieses Gefängnis?
Es gab ja unterschiedliche Gründe, weil die Motivation war ja überhaupt, über so eine Geschichte zu erzählen, weil ich schon geahnt habe, das hat ja die Geschichte auch gezeigt, die deutsche Geschichte, wie schnell das geht, dass bestimmte Ereignisse gerne vergessen werden wollen. Und das fand ich in dem Falle nicht richtig. Ich habe immer mir Gedanken gemacht, wie das ist, wenn dann das Land sich vereinigt und alle Täter und Opfer alle in einem Topf sind und dann miteinander leben, und fand ich schwierig, die Vorstellung. Mhm. Aber ich bin zurückgegangen, ich wollte immer zurückgehen. Ich wollte immer selbst entscheiden, wann ich da weggehe. Es gab andere, die wollten da nie wieder hin. Ich habe gesagt, ich muss da wieder hin, ich muss diese Orte sehen, ich muss so viel wie möglich davon sehen und dann entscheiden, dass ich gehe.
Sie haben einige wieder getroffen, die Erzieherin, den Vernehmer, auch den Richter. Wie haben Sie das angestellt, Frau Schönemann, dass die überhaupt mit Ihnen gesprochen haben?
Na, das waren ja ganz unterschiedliche Geschichten. Also die einen haben wir überrascht, wie den Vernehmer zum Beispiel. Das ist ja auch eine längere Geschichte, die man erzählen könnte, wie das mit Angst besetzt war und wie das also aufregend für das ganze Team war und wie schwierig das natürlich auch war, da Anschriften zu finden.
Sie haben manche abgefangen, richtig?
Manche abgefangen,
einen so unter der Wäscheleine.
Genau, das war der Vernehmer. Das war, ja. Und bei den Richtern, bei dem haben wir uns angekündigt. Die wussten das eigentlich. Mhm. Und die haben sich darauf eingelassen, ich vermute mal, weil die Chance auch nehmen wollten, ein gutes Bild zu vermitteln von sich, weil sie nicht wussten, wie wird die Zeit über sie urteilen, über sie richten. Es war auch eine Chance, die sie hatten.
Man muss vielleicht dazu sagen, es war alles noch vor Öffnung der Stasi-Akten.
Lange davor.
In einem ganz engen Zeitfenster. Zum einen hätten Sie dann damals sonst eine andere Informationsmöglichkeit für sich selber gehabt, die Leute vielleicht leichter gefunden, aber auch die nicht mehr so einfach angetroffen nach dem Motto, ich würde gerne einfach mal mit Ihnen reden. Mhm. Dann hätte man wohl eher die Anwälte getroffen.
Das stimmt.
Die meisten haben Ihnen dann erklärt, oft sogar sehr, sehr freundlich, dass Sie für gar nichts konnten.
Ja, sie haben nur nach Gesetz gehandelt und das gemacht, was ihre Aufgabe war. Damit ist sozusagen keinerlei Verantwortung dann im Nachhinein verbunden. Niemand fühlte sich schuldig in dem Sinne oder eben zuständig. Hat ja nur ein Teilchen des Ganzen. Hat ja nicht wirklich was Schlimmes gemacht. Hat ja nur eine Unterschrift geleistet oder eine Tür zugeschlossen oder Ja.
Hatten Sie sich eigentlich was anderes erwartet oder erhofft?
Ich habe was anderes erhofft. Ich habe gehofft, dass durch die Art, wie ich den Leuten begegne, ich ihnen auch eine Chance gebe, zu sagen, dass es ihnen leid tut. Das, also, weil ich fand es extrem wichtig, zu erleben, dass sie vielleicht Einsicht haben in das, was geschehen ist, in das, was sie verursacht haben, in das, wofür sie verantwortlich sind, damit es nicht nochmal passiert. Also damit ich weiß, ja, sie begreifen das, das System begreift das. Das war mir wichtig.
Diese Hoffnung hat sich nicht ein einziges Mal erfüllt.
Nee, leider nicht. Mhm.
Wie haben Sie das eigentlich geschafft? Sie fragen immer ganz freundlich, erinnern Sie sich an mich? Was haben Sie damals gemacht? Was haben Sie für eine Aufgabe? Warum haben Sie die Aufgabe gemacht? In einem ganz freundlichen Ton. Ich habe mich beim Sehen nochmal gefragt, wie haben Sie es eigentlich geschafft, so cool zu bleiben?
Ja, die Frage wird mir immer wieder gestellt, egal wann und wo der Film gezeigt wird. Ich bin ja nicht cool. Das merkt man auch. Ich bin nicht wirklich cool, das sondern stimmt. Da spielen viele Gefühle mit, die man teilweise ja auch spürt. Aber ich wollte wirklich was wissen von denen. Ich wollte wirklich was wissen. Das war mein Anliegen. Und man darf nicht vergessen, ich war ja zum ersten Mal geschützt durch die Kamera und durch mein Team, als ich denen begegnet bin. Ich war ja im Vorteil. Ich hatte die Kamera und deshalb wusste ich, egal was ihr auch sagt, ich weiß, was gewesen ist und ich kann das kommentieren. Also insofern war ich auch entspannt.
Ist dieser Film eigentlich für Sie bis heute auch ein persönlicher Schutz? Ich meine, es ist Ihre Geschichte und es ist zugleich eine gedrehte Geschichte.
Das ist eine ganz kluge Frage. Das ist für mich wirklich so, dass der Film für mich ein Schutz ist, weil ich selten über die Zeit rede, über das, was an den Orten passiert ist, über das, was mir passiert ist. Sondern wenn mich jemand fragt, rede ich über den Film. Der ist wie ein Filter hinter mir. In meinem Rücken ist der Film und ich kann über den sprechen. Aber viel weiter zurück muss ich dann nicht.
Ich doch, hoffe doch, dass wir den doppelten Boden hinkriegen und dass Sie über beides reden, Frau Schönemann. Es gibt beklemmende Szenen, die Ihnen begegnet sind. Manche sind auch unfreiwillig komisch, wenn Ihnen eine Erzieherin ganz freundlich auseinandersetzt, wie furchtbar anstrengend es ist und wie viel Arbeit es macht, Briefe zu zensieren. Da fängt man an zu lachen.
Ja, das ist auch gut so. Also weil natürlich in gewisser Weise ist in dem Film was gelungen, dass die Leute sich selbst entlarven. Also dass die sich selbst, ich muss da gar nicht viel sagen, es gibt ja auch kaum Kommentar. Mhm. Ne? Es gibt komische Momente und das finde ich wunderbar, dass so ein Film mit so einem ernsten Thema Stellen hat, wo gelacht wird, weil ich bleibe auch immer die ersten 15 Minuten im Kino, um zu sehen, ob die Leute lachen. Also es gibt da so ein paar Stellen am Anfang, ob sie das verstehen, ob sie den Humor, da ist eine Bitterkeit auch drin in dem Ganzen, weil es natürlich um eine ernsthafte Geschichte geht und die Menschen teilweise so leichtfüßig damit umgehen. Weil ich jetzt da bin und freundlich bin, ist es auf einmal alles nicht mehr schlimm. Das spürt man auch und das ist auch bedrückend.
Sie und Ihr Mann sind in Haft genommen worden, letztlich wegen eines Ausreiseantrags, den Sie gestellt haben. Dafür kann man aber auch in der DDR eigentlich nicht in Haft. Ihre Festnahme bei Nacht und Nebel muss Sie eigentlich völlig überrumpelt haben.
Das war so. Wir waren darauf überhaupt nicht vorbereitet, weil wir haben den Ausreiseantrag aus beruflichen Gründen gestellt und haben eigentlich schon aufgrund, also hauptsächlich wegen der Kinder, weil wir nie riskieren wollten, ins Gefängnis zu kommen, haben gesagt, wir machen gar nichts. Wir warten so lange, bis sie uns rauslassen, weil brauchen tun sie uns nicht hier in dem Land. Die wollen uns nicht, dann gehen wir weg, das ist vernünftig, aber wir provozieren nicht und gar nichts. Insofern war es ein großer Schreck. Aber es kam ja dann auch durch die Akten, die wir dann später, also nicht als wir den Film gedreht haben, sondern später konnte ich dann eben die Akten auch einsehen, wurde klar, dass es darum ging, ein Exempel zu statuieren.
Im Nachhinein waren diese 10 Monate, von denen Sie nicht wussten, dass es nur 10 Monate sein würden, nur in Anführungsstrichen, waren die ein Einschnitt, die das Leben teilen, in ein davor, in ein danach?
Absolut. Ja.
dieser lange Schlusston musste einfach sein. Aretha Franklin mit Respect, die internationale Hymne der Selbstbehauptung, die bis heute nicht an Kraft und Energie verloren hat. Sibylle Schönemann ist unser Gast. Sie hat in der DDR im Gefängnis gesessen und uns davon erzählt. Sie hat einen Film darüber gedreht. Respect, ist das für Sie ein wichtiger Song?
Das ist ein tolles Lied. Das ist ein tolles Lied und ich mag auch Aretha Franklin sehr. Und Respekt ist überhaupt auch ein ganz wichtiger Begriff auch einfach. Respekt. Und das ist eine starke Frau, die eine starke Forderung stellt und das mag ich.
Sie sind ganz kurz nach dem Mauerfall zurückgegangen in das Gefängnis, in dem Sie waren und haben die Leute gefragt, ob sie sie wiedererkennen, was sie dann so gemacht haben. Niemand war schuld. War Ihnen, Frau Schönemann, eigentlich von Beginn an bewusst, dass Sie da noch mehr erzählen als Ihre persönliche Geschichte, dass Sie da auch Zeitgeschichte erzählen?
Ich wusste immer, dass ich nicht nur über mich erzähle, weil das ja nicht nur meine Erlebnisse waren, sondern eben von den vielen Frauen, die ich getroffen habe in der Zeit. Von den ganzen anderen Häftlingen, von den anderen politischen Häftlingen. Also das war schon, das griff über meine Geschichte hinaus. Aber dass es, sagen wir mal, so ein wichtiges Dokument werden würde im Nachhinein, das eben auch nach 30 Jahren noch so funktioniert, ist so wichtig ist, ist einfach beglückend für mich natürlich, weil es eine wahnsinnig anstrengende Arbeit war, den Film zu machen. Hat mich oft bis an meine Grenzen und über meine Grenzen geführt und manchmal wollte ich auch gar nicht weitermachen, weil es sehr anstrengend war. Aber jetzt bin ich schon auch stolz.
10 Monate, die ihr Leben eigentlich nachhaltig in eine andere Richtung gebracht haben. Beide Ehepartner getrennt voneinander, den Kindern entrissen. Was war eigentlich das Schlimmste?
Das war das Schlimmste. Darüber will ich auch gar nicht so ins Detail gehen.
Mhm. Was war mit den beiden Töchtern in
dieser
Zeit?
Die waren erst bei meinen Eltern für ein Jahr, für einen Monat die erste Zeit und dann sind sie zu der Schwester meines Mannes gekommen, die auch Kinder hatte.
Wie alt waren die damals?
6 und 10.
Und als Sie und Ihr Mann rauskamen, Familien wieder zusammenführen, dann im Westen, Kinder kamen 2 Monate später nach.
Ja.
Wie war das?
Fremd. Für die Kinder waren wir fremd. Es hat lange gedauert, bis wir überhaupt wieder eine Familie geworden sind. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn man so viele Monate ausgehebelt ist aus so alltäglichen Dingen, dass man alles erst wieder neu lernen muss. Frühstück machen. Man weiß ja nicht mal mehr, wie man eine Tür aufmacht und zumacht. Man ist ja völlig unselbstständig. Man ist ja nicht nur körperlich entkräftet, sondern man ist total verunsichert durch diese Zeit. Und die Kinder spüren das natürlich. Und die wundern sich, weil die hatten nicht wirklich eine Erklärung. Weil wir waren zuverlässige Eltern, wir waren vorher immer regelmäßig nach Hause gekommen, nachmittags zum Tee waren wir da und plötzlich waren wir überhaupt nicht mehr da, kamen auch am nächsten Tag nicht, am übernächsten nicht, nicht zu Weihnachten, nicht zu Silvester. Das war schon schlimm, das war das Allerschlimmste, das verzeihe ich bis heute nicht.
Da kann man nicht nahtlos wieder anknüpfen, überhaupt
nicht.
Der Einschnitt war ja nicht nur in Anführungsstrichen für Sie, sondern auch für die beiden Töchter.
Ja, absolut.
Denen
ja.
Sie den Film auch gewidmet haben, die Erzählung in ihres Lebens. Ich darf jetzt mal ganz offen sagen, dass sie da wirklich sofort wieder Tränen in den Augen haben, weil sie da emotional sich dann gleich wieder zurückversetzen. Aber was sagen denn die Töchter heute zu diesem Lebensabschnitt ihrer Eltern?
Also wir reden wir darüber gar nicht. Mhm. Ich glaube, dass das auch unterschiedlich mit den Lebensumständen und Lebensetappen der Kinder mit den unterschiedlichen Altersetappen, die Kinder auch unterschiedlich darauf gucken und unterschiedlich auch darüber urteilen können. Natürlich sind die jetzt erwachsen, sind selbst Mütter geworden und wissen, was das für uns bedeutet hat und wissen trotzdem, was es für sie als Kinder bedeutet hat. Und die Spuren, also so ein einschneidendes Erlebnis, das brennt sich ein in die Seelen und das geht eben wirklich, was ich damals nie gedacht hätte. In dem Film taucht ja auch der Anwalt Vogel auf, der sagt, werden sie nicht so schnell mit fertig und ihre Kinder werden damit noch zu tun haben.
Der Rechtsanwalt Vogel, der viele Freikäufe, schreckliches Wort, aber
für ja, sie ja, war es ja. Klar, hat er ja gemacht, die haben uns ja verkauft.
In den Westen ermöglicht hat. Mhm. Frau Schönemann, gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück in Ihre eigene Biografie, um Sie ein bisschen besser zu verstehen. Die geborene Dissidentin, die von klein auf überall aneckte, die waren Sie eigentlich gar nicht. Wie sind Sie groß geworden?
Nee, ich war überhaupt keine Dissidentin, auch später nicht. Also was mir immer schon wichtig war, war Gerechtigkeit. Auch wenn sich das jetzt komisch anhört, so pathetisch anhört. Ich habe in der Schule schon, wenn irgendwas nicht gerecht war, meinen Mund aufgemacht und gesagt, dass ich das nicht in Ordnung finde. Also oder warum das so sein soll oder warum der jetzt so und so behandelt wird. Da habe ich keine Angst gehabt, das habe ich immer schon gemacht. Und insofern bin ich natürlich auch aufmerksam gewesen, was um mich rum passierte. Und in meiner Kindheit haben mir haben Vorbilder gefehlt. Also mir haben Menschen, die so dachten und so fühlten wie ich, die haben mir gefehlt. Da gab es einen Englischlehrer, der war wunderbar. Der hatte sowas Renitentes irgendwo. Der war auffällig anders als alle anderen. Den habe ich geliebt. Und der war gerecht. Das war ein super Lehrer. Deshalb komme ich mit meinem Englisch auch ganz gut klar. Der war aber vor allen Dingen gerecht, ein guter Lehrer und gerecht. Der hat nie jemanden vorgezogen oder jemanden irgendwie benachteiligt. Der war einfach top.
Gerechtigkeit, das Wort fällt oft. Ganz zentraler Lebensbegriff.
Ja, ist es.
Aufgewachsen dann in Brandenburg und trotzdem ging vieles erstmal relativ glatt. Sie wurden nach einem kleinen Umwegen Regisseurin bei der DEFA. Eigentlich eine Auszeichnung. Aber offenbar konnten Sie nicht so arbeiten, wie Sie wollten.
Na, das war schon was Besonderes, weil ich hatte das Glück, in einer Zeit da ins DEFA-Studio zu kommen, erstmal als Regieassistentin nach dem Abitur, wo es wenig Regisseurinnen gab. Und wo der damalige Rektor, Professor Wilkening, sagte, ja, aber Schauspielerin, davon haben wir doch genug. Wollen Sie nicht Regie studieren?
Ist eigentlich eine Aussage auf dem Silbertablett.
So ein Angebot kam da. Und da habe ich gesagt, nun muss ich mal drüber nachdenken. Ich sage mal Bescheid. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und was mir eben gut gefallen hat daran, war, dass das ein Beruf ist, der so unendlich vielseitig ist. Dass man sich mit so unterschiedlichen Themen und Menschen beschäftigen muss. Und das hat mir schon als kleines Mädchen gefallen und das hat mir als großes Mädchen und als junge Frau und das hat mir immer gefallen, mich auch mit anderen Menschen zu beschäftigen.
Aber diese Vielseitigkeit müssen Sie und Ihr Mann auf eine Art und Weise ausgereizt haben oder wollten Sie ausreizen, die dann letztlich zu einem Ausreiseantrag führte, oder wie war das?
Da ging es hauptsächlich um meinen Mann, weil der auch ein sehr wachsamer Beobachter der Gesellschaft war und ein kritischer Geist und der in seinen Filmprojekten sich sehr um die Randgruppen auch bemühen wollte, also um die Menschen, die es schwer haben in der Gesellschaft, um die ein bisschen schräg liegen, die ein bisschen die kritisch sind, die zweifeln. Das waren die Menschen, die er darstellen wollte. Und das waren natürlich überhaupt nicht die, die in den Filmen gesucht und gesehen werden sollten. Und so kam das, ging das hauptsächlich um einen Mann, wo dann im Endeffekt ein Berufsverbot rauskam, dass er zwar monatlich bezahlt wurde, aber alle seine Projekte und seine Ideen nicht machen konnte. Und das war für mich dann letzten Endes der Punkt, wo ich gesagt habe, wir können hier nicht länger bleiben. Wenn du arbeiten willst, dann müssen wir uns ein anderes Studio suchen.
Sibylle Schönemann hat uns erzählt von ihren Erlebnissen in der DDR, von ihrer Haftzeit. Dann kamen Sie, Frau Schönemann, mit Ihrer Familie 1985 nach Westdeutschland, nach Hamburg. Wie ging es weiter? Jetzt war das Leben ja in eigener Regie.
Naja, da musste man erstmal, habe ich ja vorhin schon angedeutet, wieder lernen, normal zu leben, ne? Wir waren ja, mein Mann und ich, wir waren einfach auch stark gebeutelt durch die Haftzeit. Wir waren krank, wir waren gar nicht richtig bei uns. Und da wieder die Familie zu formen, wieder Stabilität für die Kinder zu finden, Schulplätze zu finden, eine Wohnung und so weiter, das war ja alles nicht einfach. Und vor allen Dingen, wir hatten ja auch gar nichts mitnehmen können, ne? Andere Menschen, die ausreisen, die können einen Umzug machen, nehmen einen Hänger mit, haben ihre ganzen Sachen. Wir waren ja ohne alles, mit nichts. Als die Kinder kamen, hatten wir gerade zwei Sektgläser und zwei Matratzen.
Was fehlt, sind dann wahrscheinlich weniger die Kochtöpfe als die Fotos und die Bilder, könnte genau. ich mir vorstellen.
Da haben wir Gott sei Dank einen Teil nachher auf Umwegen wiederbekommen. Mhm. Aber das fehlt, also klar.
Sie sind dann auch vom Filmen teilweise weggegangen in Ihrem Leben, ich sage es nochmal, in eigener Regie, dass Sie sich dann ja doch nach und nach aufbauen konnten. Sie haben verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, haben im Hospiz gearbeitet, bei der Telefonseelsorge, als Psychologin, bis hin zur Bestatterin. Was erzählen diese verschiedenen Aufgaben über Sie, Frau Schönemann?
Das erzählt einfach, erstmal habe ich eine ganze Weile noch im Filmgeschäft zu tun gehabt, verriegelte Zeit habe ich ja auch gemacht, 91 war es, der letzte Film war 2001 und dann wollte ich einfach keine Filme mehr machen, weil ich fand, dass das, was man, also es, ich wollte keine Unterhaltung machen. Mhm. Und ich fand, also ich fühlte mich zunehmend Menschen zu Menschen hingezogen, die was erlebt hatten. Die wussten, was Trauer ist, die wussten, was das Leben bedeutet, also wo es nicht um die leichte, lockere, locker flockige Art oder um Partys und sowas geht, sondern die einfach das Leben auf eine tiefere Weise kennengelernt haben und in der Hinsicht dann eben doch vergleichbar auch mit mir selbst und mit meiner Familie. Ich wollte einfach mehr Ernst in meinem Leben haben.
Mir fiel auf, dass das alles Kümmererberufe sind.
Nee, das ist ein sehr abwertender Begriff.
Nein, meine ich gar nicht. Ich meinte ihn ganz neutral. Also Telefonseelsorge über Hospizarbeit, Flüchtlingsarbeit machen Sie heute. Sich
Kümmerer,
um andere kümmern?
Ja, aber Kümmerer, ich bin, ja.
Das Wort mögen Sie nicht.
Nee, das Wort mag ich überhaupt nicht. Weil es hat eigentlich nur, es ist eine Zuwendung zu den Menschen, die in Not sind. Mhm. So, weil ich ihre Not verstehe, weil ich selbst in Not gewesen bin. Und die Menschen, die das eben nicht sind, die vom Leben noch gar nicht angekratzt sind, mit denen kann ich relativ wenig anfangen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und so habe ich, also ich bin lange krank gewesen, ich habe auch schwere Depressionen gehabt, die natürlich eine Haftfolge auch waren. Ich habe was gesucht, ich habe ein neues Feld für mich gesucht. Und da war die Psychologie, also ich habe ein halbes Jahr Psychologie studiert an der Uni in Hamburg. Und habe dann angefangen, eine Ausbildung für die Telefonseelsorge zu machen. Mhm. Und Telefonseelsorge ist natürlich, ich meine, was man da für Geschichten hört. Das war ein Jahr Ausbildung und dann konnte ich da mitmachen. Das war unglaublich, was ich da erlebt habe. Also, und da anhören zu können und für die Menschen da sein zu können, da ging es ja nicht um Kümmern. Ich bin ja kein Kümmerer in dem Sinne, sondern ich bin jemand, der dann vielleicht auch eine Schulter bieten kann.
Mhm. Also, das meinte ich aber eigentlich. Wenn man selber Leid durchlitten hat, kann man sich gut oder vielleicht besser in andere einfühlen als Menschen, die einen relativ geradlinigen Lebenslauf haben. Andererseits, man packt sich selber ja immer noch wieder was drauf. Man kann Leid auch nie entrinnen. Haben Sie nie das Bedürfnis gehabt, auch mal zu sagen, jetzt schaue ich nach vorne, jetzt suche ich ganz pathetisch das Glück?
Ich habe das Glück ja trotzdem gefunden. Mhm. Ich habe das Glück ja auch in Menschen, die aus einer Not wieder zurückgefunden haben in ein gutes Leben. Oder ich habe auch viel Schönes dabei erlebt.
Wann sind Sie richtig fröhlich, Frau Schönemann?
Aber mit meinem neuen Partner kann ich richtig fröhlich sein. Mhm. Der ist Musiker und macht tolle Texte und macht schöne improvisatorische Musik, die mich glücklich macht. Die ist auch ganz tief und die ist aber auch fröhlich.
Lebensbejahend.
Mhm. Ich bin auch total lebensbejahend. Mhm. Ich bin nicht depressiv oder schwermütig
so
oder sowas.
So wirken Sie auf mich auch gar nicht.
Nö. Und wenn man sich was auf die Schultern packt, dann kann einen das auch stärken. Wenn man es denn tragen kann.
Wenn ich es richtig weiß, haben Sie sich in den letzten Jahren vor allen Dingen mit in die Arbeit mit Flüchtlingen eingebracht, haben sich das auf die Schulter gepackt. Was haben Sie da genau gemacht?
Ich habe eigentlich alles gemacht. Ich bin in einer Situation dazugestoßen, wo eben sehr viele Flüchtlinge kamen. Das war im September 2015. Mehr durch Zufälle. Also ich kriegte eine SMS, da stand drin, wir treffen uns alle morgen um 10 zum Frühstück, weil es wären über 500 Flüchtlinge erwartet und wir müssen uns Gedanken machen, was wir machen können. Das war so ein linksorientiertes Freiland, also die ganz junge Burschen, die da einfach ein großes Verantwortungsgefühl hatten und die eine SMS rumschickten und hofften, da kommen vielleicht 10 Leute, die ihnen ein bisschen helfen können, darüber nachzudenken und praktische Dinge zu entscheiden. Mhm. Und versehentlicherweise irgendwie über meine Tochter oder meine Enkeltochter kriegte ich diese Nachricht auch und bin dann da hingegangen mit Frühstücksmaterial, so wie man aufgefordert war.
Mit der ganzen Spontanität und Freundlichkeit, die sie so in sich haben.
Genau, die ich so in mir habe, bin ich da hingegangen. Und dann waren da eben nicht nur 10 Leute, sondern 150. Und das war bewundernswert, wie die das organisiert haben, mit dieser Menge an Bereitschaft, mit dieser Fülle von Bereitschaft umzugehen und das zu ordnen. Und ich denke mal, ohne diesen ganzen freiwilligen Helfer wäre das auch gar nicht gut gegangen. Ich habe seitdem, das sind jetzt 4,5 Jahre, immer noch 3 Familien, mit denen ich ganz intensiv zu tun habe. Es fing an in einem in einer Kammer, wo Spenden verteilt wurden an die Flüchtlinge, die kamen, weil die ja auch nichts hatten und alles brauchten. Und da waren 2 dabei, die sprachen Englisch und mit denen konnte ich mich ganz gut unterhalten. Und über die beiden Frauen, die sich über den Kontakt freuten, ergaben sich dann ganz viele andere Kontakte bis zu 5 Familien, um die ich mich gekümmert habe. Impfstoffe, Schulplätze, Klamotten, Schulranzen, die ganze Bürokratie, die ganzen Formulare und.
Sie wussten ja, wie das ist, wenn man sich das Leben wieder neu aufbauen muss.
Genau, ich wusste, mit welcher Last man auch kommt.
Sibylle Schönemann ist unser Gast. Die hat ihr Leben so ungefähr Pi mal Daumen, halbe in der DDR und dann in West- und ganz Deutschland verbracht. Inzwischen, Frau Schönemann, wohnen Sie wieder in Potsdam. War das eine Art Rückkehr?
Das war natürlich eine Rückkehr, aber es war eine schwere Rückkehr, weil ich habe nie geplant, zurückzugehen. Ich habe gesagt, nie wieder in den Osten. Da gehe ich nie wieder hin. Und dann war es irgendwann so, dass die ganze Familie Stück für Stück alle wieder zurückgegangen nach Ostberlin oder nach Potsdam. Und dann war ich die Letzte, die im Westen war. Und dann habe ich gesagt, meine ganzen Enkelkinder, alle sind weg. Ich muss da auch hinterher. Und das war schwer. Ich habe also erst sehr immer an Orten gewohnt, wo man mich nicht so leicht finden konnte, ohne Namensschild und im Hinterhaus, also ganz wunderbare Plätze gehabt. Mhm. Aber ich wollte nicht gefunden werden. Und das ist bis jetzt so, dass ich glücklich bin in Potsdam, glücklich geworden bin. Es tut gar nicht mehr weh. Ich kann auch durch die Lindenstraße gehen, wo das ehemalige Gefängnis ist und das tut nicht mehr weh. Und ich bin einfach nur noch froh, dass meine Enkelkinder jetzt in Potsdam aufwachsen können, sind ja schon groß, aber aufgewachsen sind, dass die Wege, die mal bei meinen Kindern damals so brutal abgebrochen worden sind, dass da wieder was weitergelebt werden kann und was heilen kann und dass sich da ein Kreis schließt.
Das klingt, als habe das was, na, versöhnlich ist vielleicht das falsche Wort, aber was Ausgleichendes, dass Ihre Enkelkinder die Straßen, durch die Sie gelaufen sind, positiver erleben können als Sie. Sind die dann auch so ein Fingerzeig für Sie selber, dass Sie sich den Blick voraus und das Fröhlichsein mehr gönnen können?
Als die Kinder kleiner waren, war mehr Fröhlichkeit da. Jetzt, wo sie älter sind, merkt man dann eben auch Spuren, die durch komplizierte Mütter, die wiederum durch uns, durch unser Leben verwundet waren.
Der rote Faden, dass sich
der rote Faden zeigt sich, ja.
Das, wovon Rechtsanwalt Vogel sprach.
Aber ansonsten meine größte Fröhlichkeit habe ich sonst schon mit meinen Enkelkindern neben meinem Partner, über den ich ja vorhin schon gesprochen habe.
Wie sehen Sie eigentlich diese ganzen Jubiläen derzeit? 30 Jahre Mauerfall, Sturm auf die Stasi-Zentrale, im Oktober dann deutsche Einheit. Bei uns war gerade der Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, zu Gast. Macht das mit Ihnen was, diese ständig vor 30 Jahren?
Ich halte mich da eigentlich ein bisschen raus, muss ich sagen. Ich habe natürlich jetzt etliche Einladungen mit verriegelter Zeit bekommen, was mich teils auch gefreut hat. So wie jetzt hier zu sein, hängt ja auch damit zusammen. Aber an und für sich bin ich nicht so ein Fan von Jubiläen. Und ja, ich finde immer, man müsste eben auch in der Zwischenzeit viel mehr darüber reden. Aber wenigstens zu den Jubiläen, darüber kann man ja schon ganz froh sein, dass es die gibt und dass die begangen werden und dass das denn Themen sind, die wieder aktuell sind. Das ist ja nicht in allen Ländern so. Das muss man ja auch mal sagen.
Wie steht das eigentlich mit Wiedergutmachung für diese Haftzeit? Hat die stattgefunden? Es ist ja schon ein komplett hilfloses Wort, Wiedergutmachung, aber es ist niemandem bislang was Besseres eingefallen. Wie steht es darum?
Na, es geht ja gar nicht, ne? Also erstmal muss man sagen, dass eine Wiedergutmachung geht gar nicht. Man kann vielleicht so eine Verletzung, so einen Schaden, der angerichtet wurde, anerkennen. Und das ist ja und würdigen und ernst nehmen. Und das ist ja in vielen Fällen nicht passiert. Und es bedeutet einen jahrelangen Kampf von den Menschen, die Opfer geworden sind. Wobei ich sagen muss, phänomenal finde ich immer, dass es in Deutschland Opfergesetze und Opferberatungsstellen und so weiter gibt, aber überhaupt keine Täter.
Die haben sich irgendwie verdrückt.
Ja, die gibt's nicht. Die gibt's auch als Thema nicht.
Ich glaube, das ist vielleicht doch in dieser Schärfe nicht so ganz zutreffend, dass wir uns die Täter gar nicht kümmern.
Da könnten wir jetzt reden.
Könnten wir jetzt eine Stunde
reden. Uns auf die Suche machen.
Aber die Opfer, also diese nochmal um auf dieses Wort Wiedergutmachung zu kommen, was ja schon ein völlig hilfloses Wort ist, haben Sie irgendwie...
Ich bin da in einem langen Kampf, in dem ich unterstützt wurde und mit großer Ausdauer an schrecklichen Gutachtern, die ich passiert habe und wirklich Retraumatisierung, die ich dadurch auch erfahren habe, bin ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, für mich ist es okay, aber ich sehe natürlich die vielen anderen, die nicht gebührend entschädigt und finanziell ganz mager ausgestattet sind und die das finde ich schrecklich. Aber wenn man sich überlegt, dass es ja auch heute noch Richter gibt, die in solchen Positionen sitzen, die damals diese Urteile gesprochen haben und jetzt über Klagen entscheiden, wo jemand klagt um sein Recht der Entschädigung und dass so eine Richterin, die eigentlich total befangen sein müsste, über sowas entscheiden, da finde ich das derart skandalös. Und das passt eigentlich überhaupt nicht ins Bild.
Sibylle Schönemann hat bis heute Narben auf der Seele, kann man glaube ich sagen. Frau Schönemann, wie gehen Sie eigentlich damit um, dass jüngere Menschen ihre Geschichte, geprägt von Repression, von Haft, von Willkür, dass die eigentlich gar nicht mehr verstehen oder einordnen können? Der Staat, aus dem das wuchs, ist ja noch lange vorbei.
Och, wenn ich will, dass die das einordnen können, dann kann ich ihnen das erklären. Und wenn ich es nicht so wichtig finde, ist ja unterschiedlich. Wem begegnet man wann? Das kann man ja so grundsätzlich gar nicht sagen. Es gibt junge Leute, denen erkläre ich, was war und warum und wie es gelaufen ist. Und dann gibt es welche, wo ich einfach nur sage, ja, die haben ihre eigenen Probleme. Das ist ja eine neue Generation, die hat wieder mit ganz anderen Dingen zu tun als wir damals.
Wollen die das wissen? Haben Sie viele Gespräche mit jungen Leuten?
Ach, bei den Filmvorführungen sind schon auch junge Leute, muss ich mal sagen, die dann sehr interessiert sind.
Sie haben den Film nicht nur in Deutschland wieder gezeigt, sondern auch in Rumänien zum Beispiel, also in einem Staat, der selber eine Geschichte hat, die in einigen Teilen parallel läuft. Was wollten die denn wissen von Ihnen?
Naja, abgesehen davon, dass sie natürlich so zu dem Film dann fragen, wie haben sie das gemacht, warum haben sie das gemacht, wie konnten sie so ruhig bleiben? Und so weiter, kommt dann natürlich auch immer die Diskussion darüber, wie ist es bei uns im Land? Wie ist es? Wo sind unsere Täter? Wo sind unsere Opfer? Wo sind unsere Gedenkstätten? Was gibt's da? Was fehlt da? Wie ist es mit der Wiedergutmachung? Wie sind die Gesetze? Gibt's ein Archiv, wo diese ganzen Papiere gelagert werden oder nicht? Und das ist einfach total spannend und auch dann anregend, über den Film zu reden und zu den eigenen Problemen dieser Länder zu kommen.
Frau Schönemann, ich danke Ihnen herzlich nicht nur für den Einblick in den Film, sondern auch für den Einblick in Ihr Leben. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Gerne, danke schön für die Einladung.
Sibylle Schönemann war das, die Regisseurin unter anderem von Verriegelte Zeit.